Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom.
Es ist Mittwoch, der 27. März. Heute um 13 Uhr vollzieht sich wieder ein kleines bisschen Zeitenwende bei der Bundeswehr. Dann übergibt Flottenadmiral Helge Sascha Rackwitz das Kommando über das dritte Minensuchgeschwader an Fregattenkapitän Inka von Puttkamer. Die 41-Jährige löst am Marinestützpunkt Kiel-Wilk Carsten Schlüter ab, der als Adjutant des Inspekteurs der Marine in das Marinekommando nach Rostock wechseln wird. Ein Führungswechsel in der Peripherie könnte man jetzt einwenden, aber die Sache ist gleich aus mehreren Gründen von großer Tragweite. Mit von Puttkamer wird zum ersten Mal in der Geschichte der deutschen Marine eine Frau einen Kampfverband führen. Frauen sind in der Truppe noch immer in der Minderheit. Zwar dienen derzeit etwa 24.000 Soldatinnen in der Bundeswehr, was einem Anteil von 13% entspricht. Dieser Prozentsatz schrumpft aber, wenn man die im Sanitätsdienst tätigen Soldatinnen herausrechnet, auf unter 10%. Dabei sieht das Gesetz zur Gleichstellung von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr eine Quote von 15% vor. Zukünftig sollen es sogar 20 sein. Davon sind die Streitkräfte weit entfernt. Umso bedeutender die Beförderung von Puttkamers, die zuletzt im NATO Allied Maritime Command im britischen Northwood stationiert war. Dass sie nun einen Kampfverband führen wird, ist eine militärische Entscheidung. Aber natürlich weiß die Marine um das gesellschaftliche Signal, das von ihr ausgeht. Dass Familie, Karriere und Bundeswehr durchaus zusammenpassen, dafür steht das Beispiel des Ehepaars von Puttkamer, heißt es denn auch in der vorab verbreiteten Pressemitteilung. Ihr Ehemann, so die Marine, werde in den nächsten Wochen das Kommando über eine Fregatte der deutschen Marine in Wilhelmshaven übernehmen. Den Job am spannenderen Standort hat jedoch sie, Inka von Puttkamer, an der Ostsee, an die seit der Norderweiterung nunmehr 8 NATO-Staaten grenzen. Und Russland. So viel zur Peripherie. Kurzes Zwischenfazit der Dienstreise des großen Vorsitzenden Markus Söder aus dem Riesenreich Bayern. Seitdem der CSU-Ministerpräsident in China weilt, hat er Fotos mit Pandas in der berühmten Aufzuchtstation in Chengdu gemacht, hat scharf gegessen, den Wuhao-Schrein besucht, einen bayerischen Abend mit reichlich Fassbier abgehalten, sich im Adidas-Fußballpark mit chinesischen Mädchen in FC Bayern-Trikots ablichten lassen und sich über Hühnerfüße, Entenzungen und Hasenköpfe auf der Speisekarte gewundert. Ein Staatsbesuch für Instagram, @dermerkur aus München. Söder macht in China Söder-Dinge, aber um Politik geht es dann auch noch. Söder hat ein Partnerschaftsabkommen mit der Provinz Sichuan unterzeichnet. Am Dienstag ging es für die Delegation aus Bayern schließlich nach Peking. Man traf Wang Wentao, den chinesischen Handelsminister. China ist der wichtigste Handelspartner Bayerns in der Welt. Das Handelsvolumen betrug im vergangenen Jahr gut 53 Milliarden Euro. Söder, begleitet von Vertretern mehrerer bayerischer Unternehmen, setzte sich gegenüber Wang für faire und gleiche Wettbewerbsbedingungen ein. Heute steht nun für die Reisegruppe aus dem Freistaat der Höhepunkt des Trips nach China an. Söder hat einen Termin bei Ministerpräsident Li Qiang ergattert. Das verspricht großartige Fotos in staatstragender Pose. Mit besten Grüßen in die Heimat an CDU-Chef Friedrich Merz. Dass China Systemkonkurrent ist, nach innen autoritär und nach außen zunehmend aggressiv auftritt, weiß natürlich auch Söder. Trotzdem liegt im politischen Berlin die Befürchtung in der Luft, dass sich hier jemand profilieren will und naiv in die diplomatische Falle tappen könnte. Das Treffen mit Li Qiang ist für den Nachmittag Ortszeit geplant. Hinterher wird man dann bei Instagram sehen können, wie es war. Heute Abend um 20.15 Uhr zur sogenannten besten Sendezeit wird sich im deutschen Privatfernsehen Bemerkenswertes zutragen. Manche würden sagen, Grenzwertiges in Glaubens-, aber auch in Geschmacksfragen. RTL zelebriert kurz vor Ostern und 2 Jahre nach der mit Spott, Belustigung und starken Einschaltquoten begleiteten Premiere die Neuauflage des Live-Events Die Passion. B-Promis erzählen in zeitgemäßer Form das Leiden und Sterben Jesu Christi nach in Kassel. Ben Blümel spielt Jesus, Jimmy Blue Ochsenknecht ist Judas, Ralf Richter ist Barabbas, Joey Heindle und Stefanie Hertel flitzen als Jünger auf E-Scootern herum. Der Herrgott mag's mir vergeben. Ach du heilige Scheiße. Dabei hat die Kirche mit dem Klamauk kein Problem. Im Gegenteil, schreibt meine Kollegin Nina May in ihrem unterhaltsamen Text, der sowohl Rückblick auf 2022 als auch Vorschau auf heute Abend ist. Das TV-Event habe vor 2 Jahren viele Menschen berührt, sei Gesprächsthema gewesen, heißt es auf Anfrage von einem EKD-Sprecher. Dadurch ist es gelungen, die christliche Botschaft auch weniger kirchlich oder religiös interessierten Menschen näher zu bringen. Man hoffe nun, dass das Format in diesem Jahr ähnlich erfolgreich ist. Ein Kölner Privatsender als Hoffnungsträger der Kirche. Es sind und bleiben sehr spezielle Zeiten, in denen wir leben.
Wer heute wichtig wird.
Ein Dokument deutscher Geschichte. Heute vor 175 Jahren, am 27. März 1849, verabschiedete die Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche zu Frankfurt am Main die Verfassung des Deutschen Reiches, auch als Paulskirchenverfassung bekannt. Die Paulskirchenverfassung war die erste gesamtdeutsche und demokratische Verfassung, entstanden nach 10 Monaten der Beratung. Die Nationalversammlung wollte mit ihr ein politisches System nach Art der konstitutionellen Monarchie implementieren und scheiterte, nachdem Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen, die ihm angetragene Kaiserkrone ablehnte. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Mittwoch. Autor ist Marco Nehmer, am Mikrofon Fabian Hoffmann.
Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de/dertag.